Hi, es gibt einen neuen Service für dich. Ab jetzt kannst du als Erster die Shownotes direkt in deinen Postfach holen. Völlig kostenfrei und automatisch. Gehe dafür auf unsere Homepage weltklasseüberragend.rocks. Auf der Startseite siehst du dann auch gleich die neue Option. Trage dort einfach deine E-Mail-Adresse ein. Und jetzt, weltklasseüberragend, viel Spaß mit dieser Folge. Kennst du das Gefühl, von Energievampiren umgeben zu sein?
Du willst eine Idee umsetzen und stößt nur auf Ablehnung aus deinem Umfeld?
Fragst du dich manchmal, was möglich wäre, wenn du dich mit inspirierenden Menschen connectest?
Und fragst du dich, wie komme ich an diese Menschen heran?
Dein weltklasseüberragender Podcast.
Der direkte Draht zu deiner Erfolgsumgebung. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des weltklasseüberragenden Podcasts. Und heute haben wir Anni Semci zu Gast. Anni Semci ist mittlerweile seit über 30 Jahren Buddhistin, lebt in Schottland in einem buddhistischen Kloster und ist gerade dabei, hier in Deutschland, in Kirchheim-Teck, ein buddhistisches Zentrum aufzubauen. Und ja, heute soll es mal so ein bisschen auch Einblicke geben in so eine, ich sag mal, eine Lebensweise abseits der Normalität, wie das auch so ist. Ich meine, Buddhismus ist mittlerweile relativ populär geworden, was Meditation und so angeht. Und heute wollen wir mal so ein bisschen Einblick von einer Buddhistin, die das tatsächlich lebt. Hallo, Anni. Herzlich willkommen.
Hallo.
Vielleicht zu Beginn mal ganz kurz, um das noch ein Bild zu kriegen. Du bist ja jetzt vor ungefähr 30 Jahren, 1986, über 30 Jahren zum Buddhismus konvertiert, sagt man das so? Ich weiß es gar nicht. Belehr mich da bitte.
Ja, das erste Mal so Buddhismus kennengelernt habe ich schon 5 Jahre vorher.
5 Jahre vorher.
Also bevor ich nach Samyaling kam.
Okay.
Ich habe auf einer Reise in Nepal eben, bin ich in diesem tibetisch-buddhistischen Kloster bei Kathmandu gelandet. Es hat mir so gefallen und es war gerade ein Meditationskurs anfing, 4-wöchiger. Und ich habe mich entschlossen, daran teilzunehmen. Also Buddhismus war für mich völlig neu. Ich hatte keine Ahnung, was es bedeutet, aber irgendwo. Ich glaube, ich hatte großes Glück gehabt, das in Asien kennenzulernen, weil irgendwo da ist man eh offener und für die Eindrücke. Und es waren schon manche befremdliche Dinge irgendwie so in dem Kloster. Die Farben, es war total bunt und dann auch Farbmischung, wo für uns im Westen einfach unmöglich waren zu der Zeit zumindest irgendwie. Ja, und die Bilder und alles, aber wie gesagt, irgendwie so auf der Reise, da war schon so einfach eine Offenheit da und Interesse. Und das hat mir es auch erleichtert, dann mich drauf einzulassen, denke ich. Und die Gedanken, die mir da vermittelt wurden in dem einmonatigen Kurs, die fand ich einfach total hilfreich und logisch nachzuvollziehen, irgendwo verständlich. Es waren auch so Anregungen für mich in der Hinsicht, dass ich irgendwie so Antworten gefunden habe, so ein bisschen auf so Fragen, wie kann ich auch anders leben? Als es war für mich immer irgendwie so ein Drang und Bedürfnis, nicht unbedingt zu leben wie meine Eltern. Ich komme so vom Land und alles war irgendwie recht eng und klar und vorbestimmt so ungefähr. Und da habe ich mich schon so ein bisschen gesträubt. Und wollte immer gern mit vielen Menschen leben und so und fand es dann einfach auch die Gemeinschaft da sehr schön, ja, und bereichernd, sehr bereichernd.
Gab es für dich dort so eine Art Aha-Moment, will ich es mal nennen, wo du hast gesagt, ich habe da viele wertvolle Gedanken. Gab es da so einen Punkt, ein Erlebnis, ein Gedanke, wo du heute noch von profitierst vielleicht, wo du sagst, das hat mich so ja, schon ein Stück weit gepackt?
Ja, also eine Sache zum Beispiel war, dass wir wirklich nie beurteilen können, wozu irgendwas gut ist. Ja, also Situationen zum Beispiel, dass wir vorsichtig sein sollten, immer gleich Situationen in gut und schlecht einzuteilen, so wie wir das halt normalerweise machen. Und dass dieser Gedanke, dass letztendlich alles gut oder schlecht sich auswirken oder hinterher erlebt werden kann, fand ich sehr einleuchtend. Also so als Beispiel, manchmal hat man das Gefühl, jetzt ist ein Wahnsinnsdrama passiert im Leben oder mir geht's furchtbar schlecht, irgendwas ganz Schlimmes ist passiert. Und im Nachhinein stellt man fest, es war vielleicht der größte Segen. Und andersrum, ja, alle meine Bedürfnisse werden erfüllt, ich finde den tollsten Partner oder irgendwo gewinne irgendwas. Und dann stellt sich raus, dass es doch nicht so toll ist, irgendwie nach einer gewissen Zeit.
Wenn man es dann mal hat.
Wenn man es hat. Aha. Oder wenn es sich so ergeben hat. Wie zum Beispiel irgendwo nach 10 Jahren, wo ich in dem Kloster gelebt habe und eigentlich nie wieder nach Deutschland zurück wollte, hatte meine Mutter eben diesen Schlaganfall und ich musste innerhalb von 5 Tagen zurück. Ich hatte keine Geschwister, beide Eltern pflegebedürftig. Und damals habe ich Retreat gemacht, also so Meditationsrückzug, wo es wirklich nicht, also ich wollte nie irgendwie den verlassen und da raus. Und normalerweise ist es was, wie soll ich sagen, irgendwie, ja, als schon sehr negativ irgendwie so empfunden wird. Okay. Und ich war knallvoll in Deutschland. Und es war für mich wirklich eine schwere Entscheidung und irgendwie schon eine schwierige Zeit. Und war dann 5 Jahre letztendlich da, wo ich erst dachte, meine Eltern sterben beide innerhalb von ein paar Wochen. Und habe sie dann, mein Vater 2,5 Jahre, meine Mutter 5 Jahre gepflegt und habe dann in dieser Zeit so viel erlebt, dass ich jetzt im Nachhinein und auch schon während der Zeit, muss ich sagen, ich habe so viel gelernt, so viel erfahren, nur total dankbar bin für diese Zeit. Und das war wirklich ein recht extremes Beispiel oder so Erlebnis für mich, gell? Und das bestätigt, was ich irgendwie so vorher auch gesagt habe irgendwo.
Wäre da jetzt so auch ein Rat vielleicht, nicht die Dinge gleich so zu bewerten, wie sie sich vielleicht im ersten Moment anfühlen, sondern viel neutraler an die Dinge erstmal hinzugehen? Weil ich kann erst im Nachhinein wirklich beurteilen.
Mit mehr Offenheit einfach.
Mehr Offenheit.
Und das ist so unser Problem. Und ich denke deshalb, ja, finde ich es auch so toll, so ein Meditationszentrum irgendwie zu unterstützen oder dass ich das auch in dieser Zeit, wo ich meine Eltern gepflegt habe, hat sich auch dieses Zentrum hier entwickelt. Mhm. Durch den Lehrer, den wir dann eingeladen haben und Kurse, die wir anfingen, dann irgendwie hier zu machen. Mhm. Dass man lernt, einfach irgendwo nicht sofort auf jeden Impuls von außen so emotional aufgrund von unseren Gewohnheiten halt zu reagieren und alles zu beurteilen. Ja. Wir sind so verhaftet in unseren Urteilen irgendwo und normalerweise haben wir überhaupt keine Zeit, überhaupt zu reflektieren.
Spannender Gedanke. Also erstmal vielleicht die Reflexion dazwischen schalten, bevor wir ein Urteil fällen und nicht aus einem Affekt heraus, aus einer Emotion heraus, das zu beurteilen und dann in diese negativen Emotionen reinzugehen. Nochmal ganz kurz, um die Reise mal ein bisschen mitzugehen. Also du bist jetzt nicht auf die Welt gekommen und sagst, ich will unbedingt zum Buddhismus. Also du warst jetzt da in Asien unterwegs, bist dann durch verschiedene Zufälle, wie auch immer, in diesem Kloster gelandet und hast da ein einmonatiges Meditationsretreat mitgemacht. Und wie ging es dann weiter? Wo war dann war das schon der Punkt, wo du sagst, wow, ich will da jetzt voll einsteigen? Oder wie ging das dann bei dir weiter?
Nee, das war eigentlich zunächst erstmal okay, ich fand das alles total einleuchtend. Ich wollte weiter meditieren, habe ich dann auch so gemacht. Aber erstmal bin ich weiter gereist und kam dann irgendwann nach Deutschland zurück und habe dann mit dem Freund in Oberfranken haben wir ein Haus gekauft, das wir dann renoviert haben, weil wir einen Platz gesucht haben zum Leben irgendwo und da konnten wir günstig noch Häuser kaufen zu der Zeit. Oder was, da war kein Wasser, da war kein Strom, nichts. Aber in der Gegend waren andere Buddhisten. Und mit denen, die haben wir dann kennengelernt und haben uns getroffen und zusammen Pujas, das sind so bestimmte Meditationen mit Rezitation und so gemacht oder so gesessen, ruhiges Sitzen irgendwie meditiert. Und ja, und irgendwann habe ich dann einen Lehrer auf einem buddhistischen Sommercamp im Allgäu, Akko Rinpoche kennengelernt, der das Zentrum in Schottland gegründet hat. Und in der Zeit hat sich so meine Situation in Oberfranken so aufgelöst. Das Haus war fertig und die Beziehung war auch fertig. Und um so rauszufinden, ja, einfach irgendwie, was kommt jetzt, bin ich dann zu einem Meditationskurs nach Schottland. Und fand, es war wie Heimkommen, irgendwie wie Ankommen, irgendwie nach einer langen Suche, wo mich es immer irgendwo hingezogen hat, wo Leute einfach anders leben als dieses Normale. Und
also da möchte ich ganz kurz einschauen. Das heißt, das war schon immer in dir sowas, ich will anders sein, vielleicht auch so ein bisschen. Ich will nicht, du hast vorher gesagt, das war so eng, wo ich aufgewachsen bin. Also
ich habe es gar nicht mal als anders, ich will anders sein empfunden. Aber ich will einfach irgendwo ja anders leben. In gewisser Weise. Für mich war zum Beispiel irgendwie das Eng in dem Sinn irgendwo so in Notzing in dem Dorf, wurde das schon sehr kontrolliert und beobachtet irgendwie und auch beurteilt, je nachdem, was man gemacht hat, gell? Und dann war für mich klar, ja, ich will nicht so in so einer Beziehung leben wie meine Eltern, weil was wird, wenn einer stirbt, dann ist das totales Drama für den anderen irgendwo. Und dieses Leid und irgendwie so auf dieses Fixiertsein aufeinander, das war mir einfach von, vielleicht auch das Bewusstsein, dass alles sehr vergänglich ist. Das war was für mich eigentlich auch schon immer ein großes Thema war. Und zum anderen auch, ich möchte mein Leben so sinnvoll wie möglich irgendwo leben und nicht so sterben, wie ich geboren bin, so ungefähr. Ich hatte auch eine Phase zwischen 16 und 18 irgendwie, wo ich mit Freunden ganz viel haben diskutiert, was ist der Sinn des Lebens und irgendwie so. Aber auch wirklich so ein ganz starkes Bewusstsein, wie schnell das Leben vergeht und sich alles verändert, gell? Und irgendwo auch die Herausforderung, jeden Moment ganz bewusst zu leben und intensiv.
Okay, das ist jetzt ein spannender Satz, ganz bewusst und intensiv zu leben. Und du hast jetzt gesprochen, dann warst du in diesem Kloster in Schottland und es hat sich angefühlt wie Heimkommen. War das dann für dich die Antwort vielleicht auch auf diese ganzen Fragen, die dich ja da begleitet haben? Du sagst, ich habe mit 16 schon angefangen, darüber zu diskutieren, was ist eigentlich der Sinn? Ich will nicht so sein wie die älteren Generationen. Also so ein rebellisches Ding war ja auch ein bisschen mit drin. Und wie war das dann für dich? Du sagst, du bist da angekommen. Was war das, was dich da so angesprochen hat?
Ja, es war einfach irgendwo so diese Atmosphäre da, dass viele Menschen, also das ist das älteste und das größte Zentrum hier im Westen, in Schottland, Samyaling, und die Atmosphäre, die Art des Lebens dort. Auch im tibetischen Buddhismus ist irgendwie schon viel auch so Selbstverantwortung. Es ist auch so, es gibt einen Tagesablauf, es gibt morgens, mittags, abends Meditationsangebote. Aber man muss auch nicht hingehen, sondern man geht hin, weil man einsieht, es tut mir gut. Also aus der eigenen Entscheidung heraus. Und es war auch ein Platz, wo ganz viele verschiedene Menschen leben. Also nicht nur Buddhisten in der Hinsicht auch. Sondern ja, vielleicht Menschen, die einfach auf der Suche sind. Viele, die auch Probleme haben, sonst so klar zu kommen irgendwo. Und wo das ein Platz ist, wo sie einfach so sein können. Irgendwo, ohne jetzt in ein bestimmtes Schema passen zu müssen. Auch so diese Freiheit vielleicht, ja. Und auch einfach die Möglichkeit, so diese ganzen vielen Gedanken, die mich weiterbringen können. Und was ich auch einfach total faszinierend finde, ist die Weisheit, die im Buddhismus irgendwie vermittelt wird. Das Verständnis über den Geist, wie unser Geist funktioniert, wie die ganzen Lebenszusammenhänge sind. Da ist wirklich eine Antwort für alles. Also ich will das jetzt nicht irgendwie, ich will nicht irgendwie Leute zu Buddhisten irgendwie bekehren oder irgendwie sowas immer, aber gerade auch dadurch, dass ich dann anfing, irgendwann so Kurse zu geben oder über das Zentrum hier irgendwie, dann habe ich halt auch sehr viel oder versucht, irgendwie mehr zu lernen und irgendwo so. Und es ist wirklich, ich finde es einfach total faszinierend. Und es sind viele Dinge, die die Wissenschaft jetzt bestätigt, die Buddha vor 2600 Jahren irgendwie gesagt hat, gell? Okay. Und vor allem auch ganz viele Methoden. Also es ist nicht so, dass wir jetzt hören, ja, wir sollten mitfühlender sein oder irgendwie, wie kann man bestimmte Schwierigkeiten überwinden, sondern ich kann Methoden kennenlernen. Und das war für mich das Ausschlaggebende.
Also die Methoden waren letztendlich das Ausschlaggebende, wo du dann für dich auch entschlossen hast, so soll mein Leben sein.
Das macht einfach total Sinn. Da finde ich wirklich, ja, Methoden oder Techniken, wie ich wirklich mein Mitgefühl irgendwie stärken kann oder wie ich irgendwie vielleicht friedlicher werden kann ein bisschen oder irgendwie solche Sachen.
Willst du da vielleicht gerade mal, ich finde es ganz spannend, was kannst du mal ein, zwei so Methoden teilen mit uns, was man da zum Beispiel machen kann?
Ich meine, das Grundlegendste, irgendwie, wenn es um Meditation geht, ist wirklich irgendwie, wenn Leute auch kommen oder so, dieses Sitzen. Aber wie soll ich sagen, irgendwie, es ist schon wichtig, so einfach eine bestimmte Einführung zu haben. Und viele Menschen, die denken zum Beispiel, meditieren heißt, dass man nichts mehr denkt oder so, gell? Und was wir hier irgendwie Leuten versuchen zu vermitteln, wie hilfreich das sein kann, einfach ein paar Minuten irgendwie so als Anfang sich zu setzen und nicht zu erwarten, dass man nichts mehr denkt, sondern irgendwo zu versuchen, einfach zu beobachten, was im Geist geschieht. Das ist eigentlich so das Wesentliche, so achtsam zu sein für das, was an Gedanken auftaucht, was für Emotionen wir haben oder so, um überhaupt erstmal bewusst zu werden, was so alles ständig in uns passiert, wo wir normalerweise überhaupt keine Idee haben. Und einfach dann immer nur reagieren auf Impulse von außen. Und so letztendlich total fremdbestimmt sind. Und Meditation, diese Methode, diese Möglichkeit, eine Zeit ruhig zu sitzen und sich von diesen ganzen Impulsen irgendwie nicht wegtragen zu lassen, sondern zu versuchen, zum Beobachter zu werden. Und das kann uns helfen. Und das ohne zu bewerten, sondern wirklich mit einer Offenheit für alles, was entsteht. Und da merkt man, gell, wie wir so in Gewohnheiten sind, alles, was wir begegnen, zu bewerten. Einzuteilen, sofort, ob das Menschen sind, ob das Situationen, ob das Dinge sind. Sofort finden wir es angenehm, unangenehm. Und das heißt, wir sind ständig in so einem Kreislauf von Anziehung und Ablehnung. Und je stärker wir da drin sind, umso mehr sind unsere Probleme vorprogrammiert. Weil wir kriegen nicht alles, was wir wollen. Und wenn wir es haben und so festhalten dran, dann ist sofort eine Angst da, das zu verlieren.
Ja, sehr spannend. Und auch dieses Bild mit dem Festhalten. Meistens ist es ja sogar so, wenn wir es unbedingt festhalten wollen, verlieren wir es erst recht.
Ganz genau.
Also Beispiel ja. Eifersucht in einer Beziehung. Ja, wenn ich mit Eifersucht versuche, die festzuhalten, werde ich es früher oder später ziemlich sicher verlieren.
Ja.
Du sprichst jetzt gerade viel vom Thema Meditation. Du selber hast ja gesagt, also für dich war auch der Einstieg zu einem Meditationsretreat. Meditierst du meditierst du seitdem jeden Tag oder wie oft meditierst du?
Also ich versuche es zumindest.
Mhm.
Wobei man sagen muss, so das Leben, sogar als Nonne in dem Kloster, und es ist nicht nur Klostersammlung, es hat so angefangen, ja, wie eine Landkommune oder so. Und da leben Mönche, Nonnen, es leben auch, wie sagt man, allein Leute, so alle zusammen quasi. Und ich versuche schon zu den Meditationen zu gehen und normalerweise ist morgens um 6 bis um 7 und dann nochmal nach dem Frühstück von 8 bis 9 und so, das sind so die Zeiten. Aber es ist jetzt nicht so das kontemplative Leben, das man sich so vorstellt, wie in christlichen Klöstern vielleicht oder so. Es ist wirklich, wir arbeiten auch recht viel und ja, manchmal bin ich schon sehr beschäftigt, also gerade mit der Tankermalerei, mit meiner Arbeit oder ich gebe dann manchmal auch Kurse und so. Oder mit dem Zentrum hier irgendwie so zu tun. Aber die Idee ist schon, einfach so zu schauen, ja? Weil es ist total wichtig.
Was würdest du jetzt jemand empfehlen, der jetzt völlig am Anfang steht, ja? Der so wie du damals kommst ins Kloster, eigentlich noch nie was von Buddhismus gehört, Meditation auch mehr oder weniger ein Fremdwort ist. Wie wie kann ich es schaffen, wenn ich da jetzt mal einfach diese Erfahrung auch sammeln will, das so zu starten, dass es mich nicht gleich, weil wenn ich jetzt höre, eine Stunde meditieren, ja, dann ist das für mich erstmal sehr, okay, eine Stunde still sitzen, das wird, ich versuche es tatsächlich auch immer wieder so 10 Minuten, das hilft mir ganz gut.
Also was ich persönlich wirklich eine Stunde als Anfänger, es ist wirklich, also was ich persönlich wirklich wichtig finde, ist, einen Kurs zu machen. Meditation kann man nicht aus Büchern lernen. Und da bin ich ziemlich rigoros, weil wir einfach mit unserer bestimmten Vorstellung von unserer gewohnten Art zu denken da dran gehen und das vielleicht völlig missverstehen, weil wir meinen immer, so wie wir denken, denken alle. Aber das ist nicht so. Das merkt man ja oft irgendwie, dass es eigentlich schon ein Wunder ist, dass wir irgendwie dass wir wirklich kommunizieren können. Wenn man Dinge so auf so viel verschiedene Art verstehen kann. Also das finde ich. Und dann ist es heutzutage, finde ich, schon sehr schwierig, irgendwie auch irgendwo so gute Lehrer oder, ja, es gibt so viele Angebote, gell? Irgendwo, da muss man vielleicht schon aufpassen und hinschauen und gucken, was ist das für eine Richtung zum Beispiel? Ist da auch man spricht von Übertragungslinie auch von den verschiedenen Lehrern, gell? Ob das jetzt Gelugpa ist, haben die Beziehung zum Dalai Lama und dem Oberhaupt irgendwo oder die Karmakaju-Linie, wo unser Zentrum dazugehört, zu dem 17. Karmapa jetzt irgendwo. Solche Dinge, also wo ich schon wichtig finde, da genau hinzugucken. Aber irgendwo denke ich dann, auch so Einführungskurs zu machen und meistens ist das dann, dass man wirklich lernt, auch kurze Sitzungen zu machen. Ne? Das Beste ist am Anfang wirklich ganz kurz und dann lieber öfters.
Okay, also erster Schritt wäre tatsächlich auf jeden Fall mal so einen Kurs zu besuchen, um da reinzukommen.
Ja.
Und dann kurz und dafür öfters, also eher wie so eine Routine dann, ne?
Ja.
Dass man es immer wieder macht.
Und also es ist auch irgendwie so, im Buddhismus so diese Art zu lernen, finde ich, die so, wie soll ich sagen, irgendwie weitergegeben wird und irgendwo, das ist lieber jeden Tag kurz, also einmal die Woche und dann ganz lang. Und am besten ist immer, man hört auf, wenn es noch sich gut anfühlt. Also solange es noch Spaß macht oder so. Also wenn man dann sich zwingt, eine halbe Stunde zu sitzen und die Hälfte davon ist nur Qual und man guckt nur auf die Uhr, dann will man auch gar nicht mehr, gell? Also so, solange es noch gut ist, dann aufhören, dass man wirklich das Gefühl hat, ich möchte auch wieder zurück.
Okay, also das finde ich ein spannender Gedanke. Also wirklich so zu machen, wie es für dich sich gut anfühlt und wenn es nach 5 Minuten gut ist, dann auch aufhören und es nicht als Zwang zu machen.
Wobei es ist schon gut, sich vorzunehmen, ich sitze jetzt 5 Minuten, um die dann auch durchzuhalten. Aber eben, wie gesagt, so wie man das einschätzt, das ist okay. Und an einem Platz, wo möglichst wenig Ablenkung ist. Und dann, also das mit dem Gutanfühlen muss man aufpassen. Das ist nicht so gemeint, dass ich jetzt nur gucke, dass ich mich wohlfühle, während dem Meditieren. Weil dann sind wir wieder in dem Anhaften an irgendwie. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt beim Meditieren. Also es geht nicht darum, nach einem Wohlfühleffekt jetzt irgendwie, gell? Und so, dann sind wir wieder beim Bewerten. Und Meditation soll uns die Möglichkeit schaffen, über das Bewerten hinauszukommen.
Okay.
Also es geht um das einfach nur Sitzen und Wahrnehmen und alles wahrnehmen, egal ob es jetzt angenehme Dinge sind oder unangenehme Dinge. Und so können wir den Raum schaffen und die Offenheit wirklich einfach zu schauen. Ja?
Okay, also wie so ein stiller Beobachter.
Genau.
Ohne, ich sehe jetzt immer so einen Richter, der Urteile fällt,
ja,
als Bild,
ja,
der immer bewertet, ja, sondern einfach nur da zu sein und einfach nur sagen, nur wahrzunehmen.
Ja.
Und dann.
Weil Meditation soll was sein, was uns hilft, unsere Gewohnheiten zu überwinden, ja, und diese, wie sagt man, eine Konditionierung, Gewohnheitsmuster, die uns ja normalerweise irgendwie schon ganz viele Probleme machen. Und ich denke, das ist die einzige Möglichkeit. Und da nicht diese alten Muster reinzubringen, ich denke, das ist ganz auch wichtig.
Spannend, also echt spannend. Vielen, vielen Dank. Um jetzt nochmal zurückzukommen auf dein Leben dann in dem Kloster in Schottland, als du dich da entschieden hast. Wie sieht denn so ein typischer Tag aus von so einem Leben im Kloster? Vielleicht auch, wie viele Menschen leben da und wie kann man sich so einen Ablauf vorstellen?
Also in Sammeling sind es ungefähr 60 Leute und dann Wochenenden sind immer Kurse oder manchmal auch so eine Woche lang und dann können es bis zu 250 oder so sein. Also es kommt von überall her, ganz viele. Und wie gesagt, morgens, es fängt so um 6 an. Also jetzt die Zeiten im Tempel, wo so Angebote sind oder so, ja, Meditationen stattfinden. Und es ist jedem überlassen, da hinzukommen. Also da ist wirklich kein Zwang. Von 6 bis 7. Und dann ist Frühstück eine Stunde. Und dann von 8 bis 9 ist nochmal Meditation. Und dann arbeitet man in den jeweiligen Bereichen bis 12:30, dann Mittagspause eine Stunde. Und dann ist nochmal eine Meditation. Und dann von 5 bis 6 nochmal. Und okay. Also von 14:30 bis 14:30
yeah.
Und dann von 5 bis 6 und dann ist Abendessen und dann ist nochmal.
Und die Meditationen sind freiwillig, das heißt, wenn ich jetzt beispielsweise morgens um 6 keine Lust habe oder irgendwas anderes zu tun habe, oder ich weiß nicht, vielleicht auch mal sage, ich will ein bisschen länger schlafen.
Gibt's ja also da auch. Kontrolliert niemand.
Dann,
ich meine, natürlich als Nonne oder Mönch ist es schon irgendwie so die Idee, dass man hin sollte, aber das ist jetzt nicht, dass dann irgendwie jetzt was weiß ich, irgendwas, du wirst rausgeworfen oder so.
Okay, also schon eigentlich, auf der einen Seite klar, es ist was dazugehört irgendwie, weil es ja auch, so wie du sagst, für dich hat es ja viel Sinn ergeben, warum, das ist ja nicht, ich muss es machen, weil es alle machen, sondern ich mache es ja für mich.
Und weil ich weiß, es tut mir gut.
Genau, weil es mir gut tut und ich möchte es bewusst für mich.
Ja.
Und trotzdem, wenn ich es auch mal, du hast vorher gesagt, dann habe ich auch manchmal viel zu tun, dann ist es auch nicht schlimm, wenn man mal dann nicht bei so einer Meditation dabei ist. Okay. Von deiner Arbeit her, du hast vorher von Tanka-Malerei, oh Gott, ich bin... Ich glaube, die wenigsten können sich jetzt vorstellen, was das genau ist. Wir sind mal ein paar
Worte drüber verlieren. Man sagt das so Rollbilder. Und das sind Bilder, die jetzt nicht einfach nur als Dekoration gemalt werden, sondern für Meditationszwecke. Also ich male nur Bilder, die eben irgendwo dann für die Meditation genutzt werden. Und normalerweise sind so Darstellungen von bestimmten Meditations man sagt Gottheiten, wobei das auf Deutsch sich so komisch anhört. Also das sind so Darstellungen von Figuren, die bestimmte vollkommene Qualitäten von uns so verkörpern, so wie grenzenloses Mitgefühl oder Weisheit und so. Weil im Buddhismus geht man davon aus, dass wir alle quasi diese vollkommen reine, gute, man sagt Buddha-Natur oder göttliche Natur, ich denke, es ist genau damit auch gemeint, in uns tragen, also wirklich einen guten Kern, keine Sünder oder schlechten Menschen oder so von Natur sind, sondern diese vollkommene, reine, gute Natur ist eben überdeckt durch unsere Geistesgifte. So diese negativen Emotionen von Stolz, Eifersucht, Hass, Unwissenheit, Anhaftung, Verlangen, Begierde, Anhaftung, 5 grundlegende, sagt man, diese reine Natur ist von diesen Geistesgiften normalerweise eben überdeckt. Und unsere Arbeit quasi ist irgendwo so durch für die verschiedensten Meditationen und Methoden, diese Geistesgifte zu überwinden irgendwie, und durch Einsicht, wie sie unser Leben erschweren, uns Probleme machen und eben irgendwo daran zu arbeiten, damit diese reine Buddha-Natur wieder zum Vorschein kommen kann. So, das ist die Idee eben. Und durch das sich drauf konzentrieren auf diese Darstellung oder dann das Rezitieren von bestimmten Mantras oder Visualisation, Rezitation und Handgestik, irgendwie so, das gehört alles dazu, indem wir eben die Sinne da auch beschäftigen mit jetzt was Positivem, können wir uns mit dieser Energie verbinden. Quasi durch dieses Äußere drauf konzentrieren, wird die in uns gestärkt. Das ist so die grundlegende Idee.
Und wie kann ich mir das vorstellen? Also dann gibt es da so einen Tanker?
Ja.
Ich hoffe, ich sage es jetzt richtig.
Ja.
Stelle ich mich dann oder setze ich mich davor und fange dann an, da drauf zu schauen und zu meditieren?
Ja, ich versuche mir das einzuprägen in den Geist. Ein Bild oder eine Statue oder eben so Tankas, die dafür da sind, damit man dann irgendwie einfach weiß, was, wie man sich was vorstellt.
Also eine Art Anker auch dann, ja, dass ich weiß, das verbinde ich jetzt mit grenzenlosem Mitgefühl beispielsweise.
Ja, ja.
Und dann in diese Emotion auch reingehe.
Oder es ist auch eine bestimmte Meditation, indem ich mich, also Schiene-Meditation, durch das darauf konzentrieren, fokussiere ich so den Geist, gell? Und wenn ich dann und helfe ihm, wenn ich abgelenkt bin, immer wieder zurückzukommen, zu finden, irgendwo, als eine Hilfe eben der zur Konzentration auch.
Fokussierung und Konzentration. Ich fand da jetzt noch zwei spannende Dinge da drin. Einmal diese Sache, einfach jetzt auch mal im, ohne das jetzt vielleicht zu bewerten, da wieder rein, im Vergleich zum Christentum, wo man ja sagt, okay, es gibt halt, so soll diesen Mensch sich verhalten, sonst hat er gesündigt und um gesündigt, dann muss ich wieder Buße tun, um wieder rein zu werden. Der Buddhismus sagt, alle Menschen haben in sich diese göttliche Natur, wie auch immer, diese Vollkommenheit, diese buddhistische Vollkommenheit. Und es geht nicht darum, Buße zu tun, wenn ich irgendwelche Sünden habe, sondern sagt, es ist ja in mir drin, ich muss nur das quasi überwinden, dass ich das sichtbar mache. Ist das richtig so?
Ja, ich denke, irgendwo so diese Idee von Reinigung kann man durchaus irgendwie da auch mit reinbringen. Und so letztendlich hat jede Praxis, gehen wir davon aus, hat zwei Aspekte. Das eine ist so eine Art Reinigung. Und das andere ist eine Art Ansammlung. Und wir alle haben irgendwie so negative, im Moment sind vielleicht so die negativen Aspekte irgendwie, wenn man sich eine Balance, eine Waage vorstellt, die stärkeren. Und indem ich mich eben auf das Positive konzentriere, mache ich das Schwache, das Negative immer schwächer und die starke, die positive Seite immer stärker. So, also, ja, wenn ich jetzt Chenrezig Puja mache, so die Chenrezig Praxis, dann reinige ich allein dadurch, dass ich mich so stark auf das Positive konzentriere, ganz viel auch Negatives. Arbeite an diesem Negativen.
Was ist Buddhismus für dich?
Ja, Buddhismus in gewisser Weise ist am Geist arbeiten. Am eigenen Geist arbeiten. Weil ich weiß, dass so wie mein Geist beschaffen ist, das ist das Ausschlaggebende, wie ich mein Leben erlebe. Ob ich zufrieden bin, unglücklich bin, was immer. Es sind nicht die äußeren Umstände, das ist mein Geist. Buddhismus kann man auch als Lebensweise bezeichnen. Ja.
Als du jetzt dann, also du hast dich dann entschieden, hast dich da, also in dem Kloster warst, hast gesagt, ich fühle mich jetzt hier daheim, ich komme an, das tut mir gut und ich habe viele Antworten auch auf Fragen gefunden, die ich mir gestellt habe davor. Dann hast du ja also mittlerweile über 30 Jahre dort verbracht. Du hast jetzt vorher noch gesagt, ja, ich bin dann auch mal wieder zurückgekommen. Wie genau, also du warst dann dort eine sehr lange Zeit. Was genau hat es jetzt mit dem Zentrum, das du jetzt hier aufbaust, auf sich? Wie kam das jetzt zustande, dass du dann doch gesagt hast, ich komme wieder zurück?
Ich hatte keine Wahl. Ich war 10 Jahre in Schottland und dann hatte mein Vater, war schon sehr herzkrank, brauchte Pflege. Und dann hatte meine Mutter einen Schlaganfall und war eben pflegebedürftig. Und deshalb war ich von heute auf morgen wieder hier. Und dann in der Zeit, wo ich sie dann gepflegt habe, das waren dann nicht nur ein paar Wochen, sondern wurden dann 5 Jahre, in der Zeit hat sich eben das Zentrum hier entwickelt.
Okay, also genau, das war das, was du vorher auch schon ein bisschen angesprochen hast. Im ersten Moment war es
Schock.
Eher ein Schock. Ja, ein Schock, natürlich, dass man diese Krankheit und Schlaganfall und dann ja auch so das war ja nicht dein Wille, zu sagen, ich will ja eigentlich, also dein Wille war ja eher, ich will hier bleiben in Schottland und nicht zurück. Und jetzt daraus doch eine riesen Chance ergeben, dass du jetzt heute hier sitzt, ich bin ja gerade hier ein bisschen durch dich ein bisschen durchlaufen, das Ende des Monats wird hier ein neues Zentrum eröffnet, jetzt in 4 Wochen. Und ihr seid hier ganz fleißig am Renovieren, Meditationsraum einrichten. Erzähl uns doch mal ein bisschen von dem Projekt, wie das jetzt aus dieser Meditationsgruppe raus doch so was Großes auch entstanden ist, was jetzt hier gerade passiert.
Ja, also irgendwo, wie soll ich sagen, irgendwie so in der Zeit haben wir dann eben Lama Yeshe eingeladen, den Leiter von Schottland, den Abt, der das leitet, das Zentrum, und irgendwo, er kam seither fast jedes Jahr und zieht immer mehr Leute an, wirklich einfach ein fantastischer Meditationslehrer, Mensch, ja, Tibeter ist, und er wird auch als einer wirklich der besten, wie soll ich sagen, Meditationslehrer hier im Westen von vielen betrachtet auch, hat ganz viel Erfahrung, hat 12 Jahre Einzelretreat gemacht, in Amerika zuerst und dann in Samyaling auch. Also ja, wenn man wirklich Meditation lernen will, ist er einfach fantastisch. Und hat auch so viel sprudelt über, irgendwie von Lebensfreude und so, ist auch sehr einfach in gewisser Weise, ja, auch so für, wirklich für alle. Und ich denke, das schätzen, haben ganz viele Leute schätzen gelernt. Und wir machen Angebote, wo man auch nicht Buddhist sein muss, um hinzukommen, sondern wirklich für alle Leute. Und was uns hier in dem Zentrum einfach so am Herzen liegt, ist wirklich, ja, nicht Leute zu Buddhisten zu machen, sondern irgendwo so vielleicht ein bisschen die Schätze, die da sind, weitergeben zu können. Und dass Menschen Hilfe finden können irgendwie für ihre Lebenssituation. Und ich denke, heutzutage wird es immer wichtiger, weil so viele an Depressionen leiden, in dieser Welt nicht klarkommen irgendwo. Gell? Merken wir ja hier wirklich, wie viele Leute irgendwo da kämpfen, richtig kämpfen. Und da einen Ort zu bieten, wo man irgendwie vielleicht einfach auch andere Ideen aufnehmen kann. So, das finde ich irgendwo das Wesentlichste für mich jetzt. Und solange Leute positiv sind, auch wirklich für die unterschiedlichsten Leute, genauso wie in Samyaling, wo Platz wirklich, ja, für die unterschiedlichsten Leute ist, so auch hier irgendwo. Und ich denke, dass es bis jetzt, ja, vielleicht schon so ein bisschen in die Richtung gegangen ist. Ich denke, es sind unheimlich nette Leute, die, wenn ich so gucke, irgendwie so bei den einzelnen Veranstaltungen, ja, finde ich immer wieder total schön.
Also, da wird man auf jeden Fall auch die Webseite in die Shownotes verlinken. Toll. Damit jetzt die Leute, die sagen, ich möchte es mir auch mal näher anschauen,
ja,
da sich mal gucken können, was gibt es denn da für Veranstaltungen. Ja. Ich weiß nicht, gibt es da schon, wie wird es sein? Gibt es dann jeden Tag oder einmal die Woche? Oder?
So, bis jetzt haben wir immer montagabends Meditationsgruppe, so von 7:30 bis 8:30, 8:45. Auch mit Meditieren und dann aber auch so gehen wir immer wieder bestimmte Texte durch. Das macht die Margot, die macht das wirklich toll. Und dann Mittwochabends ist so ähnlich, also Mittwochabends, da fängt es 7:00 an. Und davor ist Anfängergruppe. Das ist jetzt von 7 bis 7:45. Einmal jeden ersten Mittwoch im Monat fängt ein 4-wöchiger Kurs an, so quasi einen Monat lang, 4 Abende. Für Anfänger, und die können dann eben dann in die fortlaufende Gruppe gehen.
Okay, und dann ist es für jeden, der kann dann immer kommen.
Kann jeder kommen, also ist völlig offen, man jederzeit kommen. Mhm. Dienstagabends ist Yoga normalerweise und wahrscheinlich werden ein paar mehr Yoga-Gruppen und so stattfinden und dann ist auch immer wieder so Achtsamkeitskurs. Und wenn ich da bin, dann mache ich extra. Also auch noch Vorträge oder irgendwie auch so dann am Wochenende Veranstaltungen und so. Und was das Schöne ist, auch wir arbeiten mit der Volkshochschule zusammen und mit der Familienbildungsstätte, über die dann auch immer wieder Vorträge organisiert sind, die dann aber schon hier stattfinden oder so Workshops.
Stark. Also jeder, der jetzt schon sagt, wow, was ist denn das genau, ist da herzlich eingeladen. Wie gesagt, die Webseite werden wir auch verlinken. Da wird es dann sicherlich auch noch ein paar Infos geben zu den verschiedenen Veranstaltungen. Auf jeden Fall, ich will erstmal sagen, danke für diese Einblicke auch hier in dein Leben, in so eine ganz andere Welt auch mal. Und vor allem spannend auch diese Reise, ja, eigentlich vom Dorf im Schwäbischen raus in den Buddhismus nach Schottland und doch wieder irgendwie zurück und jetzt hier, ja, der Aufbau von dem buddhistischen Zentrum. Und die Idee finde ich toll, dass man sagt, es ist für jeden. Es gibt keine Beschränkung. Wir wollen hier jedem unterstützen, der für sich hier was findet, wo sein Leben, wo er besser mit den Dingen umgehen kann.
Ja, auf jeden Fall. Wir haben auch Schulklassen, die herkommen, ja? Zum Beispiel. Das finde ich auch total spannend. Ja. Das finde ich wirklich total schön. Ja, einfach so.
Das ist toll, dass man schon so früh auch mal eine Idee bekommt, was da für andere Dinge gibt.
Ja.
Stark. Wir haben am Ende immer unseren Shoutout. Also da lade ich jetzt auch dich ein, gerne noch entweder einen wertvollen Gedanken oder auch nochmal die Einladung zu einem bestimmten Veranstaltung von euch, beziehungsweise gerne auch beides, einfach da nochmal so rauszugeben an die Community, was du jetzt gerne noch mitgehen möchtest.
Also so spontan fällt mir jetzt gar nicht unbedingt irgendwie so was ein, aber auf jeden Fall alle Leute, natürlich freuen wir uns über jeden Besucher, der hierher kommt und diese Möglichkeit nutzt. Ja, weil ich denke irgendwo, das Positive, das wir in die Welt schicken und letztendlich eben, weil wir nicht getrennte Wesen sind. Wir leben nicht für uns alleine. Wir sind in Verbindung mit allen Wesen irgendwo. Wir können nicht für uns alleine leben. Wir brauchen andere. Wir sind mit verbunden. Auf Englisch sagt man connected. Nee, jetzt fällt mir es nicht ein. Na, was immer, auf jeden Fall, weil aus dieser Verbindung heraus das Positive, das wir in uns entwickeln, das hat eine Auswirkung auf alle anderen. Und von daher haben wir auch eine bestimmte Verantwortung, denke ich, irgendwo so positive Energie in die Welt zu schicken, dadurch, dass wir uns irgendwo versuchen, positiv zu entwickeln. Und ich denke, der Buddhismus hat da irgendwo schon viele gute Ideen und Methoden. Und wir freuen uns, wenn Leute die nutzen und die Chance wahrnehmen, dann auch herzukommen, Dinge kennenzulernen und das zu stärken. Und am Ende des Monats ist eben, wie gesagt, kommt Lama Yeshe zu dem Meditationswochenende, das er leiten wird, was eine tolle Inspiration sein kann und einfach auch ihn kennenzulernen. Ich finde, es ist eine wunderbare Gelegenheit, so einen außergewöhnlichen Menschen kennenzulernen. Man kann auch einen halben Tag kommen oder so, das ist okay. Ja, und am 31. ist die Eröffnung geplant. Wenn wir bis dahin die Baustelle ein bisschen unter Kontrolle haben, was wir sehr hoffen. Und da sind alle eingeladen.
Ja, vielen, vielen Dank für die spannenden Einblicke auch. Eine Sache noch zum Schluss, die mir jetzt gerade gekommen ist. Wenn jetzt jemand sagt, er möchte sich gern so ein bisschen reinkommen in das Thema Buddhismus. Gibt es von dir einen Buchtipp vielleicht auch für die Leute, die gerne mal was lesen? Vielleicht als Zusatz gerade zu so einem persönlichen Meditationskurs oder eben hier zu euch kommen.
Also es gibt zwei, die wirklich für jeden sind. Also wirklich total gut zu verstehen. Das ist gerade von Lama Yeshe. Lama Yeshe Losal, das Dharma. Und dann von Akung Rinpoche, den Tiger zähmen. Und das ist auch ein Buch, das in Übungen drin.
Mhm. Das ist auch ein praktisches Buch, jetzt ja, nur theoretisch.
Ja, und die auch wirklich einfach sind und wirklich gleichzeitig sehr tiefgreifend, tiefgehend. Mhm. Und auch so ganz grundlegende Ideen des Buddhismus. Wobei das Wort Buddhismus überhaupt nicht vorkommt da drin. Also wirklich, das kann jeder lesen. Auch wie gesagt, man muss nicht Buddhist sein.
Stark. Also die verlinkt man auch nochmal in den Shownotes für den oder diejenige, die da jetzt Interesse haben.
Und auch noch wunderbare Bücher von dem 17. Karma-Pa.
17. Karma-Pa, ja. Okay. Vielen Dank. Werden wir auch mit reinnehmen. Für alle, die jetzt sagen, wow, mich interessiert es mal mehr, da auch einzusteigen. Vielen Dank auch für die Einladung. Werden wir auch verlinken. Und Ja, großen Dank an dich vor allem für deine Zeit, für deine Gedanken, für den Einblick und ganz, ganz viel Erfolg für das neue Zentrum hier, was ihr da erschafft. Und ja, da, wie sagt man, gutes Karma, kann man das so sagen?
Gutes Karma schaffen.
Gutes Karma schaffen.
Vielleicht ernten und schaffen.